Wir begrüßen Sie nun zum zweiten Teil unseres Hörspiels 1984 von Christoph Gahl nach dem gleichnamigen Roman von George Orwell. Der Schriftsteller und zeitkritische Essayist wäre heute 100 Jahre alt geworden. Orwell hat seinen Roman 1984, die provokante Vision vom Big Brother, einer vom großen Bruder überwachten totalitären Gesellschaft, kurz vor seinem Tode im Jahre 1950 vollendet. Das Buch wurde ein Welterfolg. Im zweiten Teil unseres Hörspiels mit dem Untertitel »Der letzte Mensch« werden die Verhörmethoden und der Gesinnungsterror eines totalitären Staatswesens geschildert, das schon den geringsten Anspruch auf persönliche Freiheit als Verbrechen ahndet. Winston Smith und Julia Gordon, die beide im Wahrheitsministerium arbeiten, sind sich näher gekommen. Beide hassen die Partei. Sie treffen sich regelmäßig an einem verborgenen Ort, wo es ihrer Vermutung nach keine Mikrofone und Televisoren gibt. Aber was sie auch tun und planen, sie sind längst im Visier der Gedankenpolizei.
Das Mädchen, das mir die Schläfen massiert, duftet nach Veilchen.
Parfüm vom schwarzen Markt? Wenn das der große Bruder wüsste.
Er weiß es. Er hat Mikrofone verstecken lassen.
Ach, Unsinn.
Bestimmt sind Spitzel in der Nähe.
Unter der Birke sitzen zwei Weltverbesserer und wackeln mit den Köpfen.
Das sind bestimmt Spitzel.
Es sind O'Brien und Sherrington.
Bist du sicher?
Sherrington steckt sich gerade einen Birkenzweig ins Knopfloch.
Wenn es O'Brien und Sherrington sind, dann wollen wir uns zu ihnen setzen.
Lieber nicht.
Sind es doch Spitzel?
Ja. Wir wollen lieber untertauchen. Was hältst du davon?
Spitzel gibt's überall.
Wenn man es richtig anstellt. Am besten, man würde in einem Arbeiterviertel untertauchen. Natürlich erstmal das Äußere verändern. Vielleicht gibt es Ärzte, die einem dabei helfen. Und dann einen neuen Namen annehmen. Wie findest du das?
Hast du schon manchmal an sowas gedacht?
In einer gewissen Gegend soll es Passfälscher geben. Hast du auch davon gehört?
Ja.
Natürlich sind die nicht ganz billig, aber wenn man lange genug spart. Überhaupt müsste das sehr gut vorbereitet werden. Wenn es soweit ist, könnte man Briefe hinterlassen, dass man verreist ist. Oder dass man Selbstmord begehen will. Ich verreise, du begehst Selbstmord. Einverstanden? Von mir aus auch umgekehrt. Hauptsache, wir locken sie auf die falsche Fährte. Ich glaube kaum, dass sie uns in den Arbeitervierteln suchen werden. Und wenn, dann finden sie uns nicht. Wir wohnen in einer Hintergasse und arbeiten in der Fabrik. Wir würden gemeinsam ins Kino gehen, wir würden wie die Arbeiter in die Kneipen gehen. Mit den gefälschten Pässen könnten wir sogar heiraten. Wir könnten Kinder haben, wir müssten sogar welche haben. Alle Arbeiterfrauen kriegen Kinder. Überleg doch mal.
Du träumst, Julia.
Wenn wir das richtig anstellen.
Glaubst du, die Arbeiter sind besser dran als wir?
Jedenfalls werden sie in Ruhe gelassen. Zum Beispiel müssen sie nicht die idiotischen Verordnungen über sexuelle Enthaltsamkeit befolgen. Sogar Scheidungen sind erlaubt.
Das ist nur eine andere Taktik.
Außerdem habe ich gehört, dass es in Arbeiterwohnungen keine Televisoren gibt.
Wozu auch? Die Arbeiter sind keine Gefahr für die Partei. Sie gelten als primitive, von Natur aus minderwertige Geschöpfe. Und damit sie dieser Einschätzung entsprechen, werden ihre Ansprüche, ihre Bildung künstlich niedrig gehalten. Es ist leicht, sie unter Kontrolle zu halten. Es genügt, wenn sich ein paar Agenten der Gedankenpolizei unter ihnen bewegen und die Unruhestifter ausschalten.
Und wir dürfen für die Partei marschieren.
Von uns verlangen sie Disziplin und Enthaltsamkeit. Den Arbeitern machen sie Zugeständnisse. Das sind nur verschiedene Taktiken. Die Absicht ist die gleiche. Niemand entgeht der Partei.
Wenn wir untertauchen, wären wir zusammen. Ich möchte mit dir zusammenleben.
Ich will nichts anderes.
Dann lass uns verschwinden.
Ja. Irgendwann wird sich O'Brien bei mir melden. Vielleicht werden wir wirklich untertauchen.
Meinst du?
Nicht um uns zu verkriechen.
Nicht um glücklich zu sein.
Vielleicht werden wir zusammen leben.
Wenn O'Brien es will.
In irgendeiner Hintergasse.
Wenn O'Brien es für richtig hält.
Ja. Wenn es zu meinem Auftrag gehört.
Wirst du in einer Fabrik arbeiten?
Vielleicht auch im Hafen oder als Kellner.
Du wirst Kontakt zu Unruhestiftern suchen.
Ja.
Du wirst Sabotageakte vorbereiten. Du wirst Geheimtreffen organisieren.
Ja.
Nach kurzer Zeit werden sie dich fassen.
Wahrscheinlich.
Sie werden uns fassen.
Wir werden euch fassen.
Es kam hinter dem Bild hervor.
Es kommt hinter dem Bild hervor.
Ein Televisor, Winston. Sie können uns sehen.
Wir können euch sehen. Hinter dem Bild war schon immer ein Televisor.
Was sollen wir tun?
Das Haus ist umzingelt.
Ihr könnt nichts tun. Das Haus ist umzingelt.
Der Hinterausgang.
Das Haus hat keinen Hinterausgang.
Winston, lass uns fliehen.
Zu spät.
Zu spät.
Lass es uns versuchen.
Zu spät.
Oh, die Herrschaften haben im Bett gelegen. Ach so. Man hat sich ein bisschen die Zeit vertrieben. War ein bisschen glücklich, hat nachgedacht. Ich bin sonst nicht neugierig. Aber worüber hat man denn nachgedacht? Sie brauchen mir nicht zu antworten. Aber später, wenn sich ein paar liebe Freunde mit Ihnen beschäftigen, dann sollten Sie schon antworten. Wirklich, das sollten Sie tun. Ich vermute, junger Freund, Sie würden zu gerne wissen, ob ich der Gedankenpolizei angehöre. Nun ja, ich muss zugeben, dass ich in meiner Freizeit zuweilen Jagd auf Volksschädlinge mache. Vermutlich haben Sie mir das nicht zugetraut. Es ist nicht ganz einfach für einen alten Mann, sich ein wenig nützlich zu machen. Ich hoffe nur, dass Sie mit mir zufrieden waren. Ich habe Ihnen gern das Zimmer vermietet. Es war auch ganz reizend, mit Ihnen zu plaudern. Wirklich ganz reizend. Ja, ja, junger Freund. Es lässt sich nicht verheimlichen. Alles geht mal zu Ende. So ist das im Leben. Aber glauben Sie mir, es war ganz reizend, Ihre Bekanntschaft zu machen, wirklich ganz reizend. Leben Sie wohl.
Eine Zelle, 3 Meter lang, 2 Meter breit, 2 Meter hoch. 10 Stockwerke unter dem Erdboden oder 30 darüber. 399 Kacheln. Operationssäle, Leichenhallen, Schlachthäuser sind gekachelt. Kacheln sind praktisch. Erbrochenes Blut und Urinspritzer lassen sich leicht entfernen. Kein hygienisches Problem. Ich muss dauernd an den Zwieback denken, den man in meiner Tasche übersehen hat. Angriff. Eine langsame, unverdächtige Bewegung.
Bitte nicht Zimmer 101. Bitte. Ich habe schon alles gesagt. Fragen Sie doch. Ich gestehe alles. Ich unterschreibe alles. Alles, was Sie wollen. Nur nicht Zimmer 101, Herr Offizier. Lasst mich hungern. Erschießt mich, hängt mich auf. Nehmt meine Frau und die Kinder. Ihr könnt sie alle nehmen und ihnen die Gurgel durchschneiden. Macht es doch! Wenn ihr wollt, stehe ich daneben und guck zu. Aber nicht Zimmer 101. Bitte nicht Zimmer 101.
6079. Keine Berührung mit dem Häftling. Stellen Sie sich mit dem Gesicht zur Wand.
Nehmen Sie ihn. Er hat mir was zugeflüstert. Ich sag Ihnen, was er mir zugeflüstert hat. Er ist gegen die Partei.
Nicht ich. Er soll auf Zimmer 101. Er ist ein Volksschädling. Er ist ein Feind der Partei. Nehmen Sie ihn. Er ist ein Feind der Partei. Nicht ich. Er ist auf Zimmer 101. Er ist ein Volksschädling. Er ist ein Feind der Partei. Nehmen Sie ihn. Er soll auf Zimmer 101. Er ist ein Volksschädling. Er ist ein Feind der Partei. Nicht ich. Er ist ein Feind.
Was geschieht auf Zimmer 101?
Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich Ihnen gestatten, Fragen zu stellen.
Was ist aus Julia geworden?
Winston, probieren Sie noch immer das Unmögliche. Sind Sie keinen Schritt weitergekommen? Vielleicht wollen Sie sich beschweren. Diese Prozeduren, denen Sie ausgeliefert waren... Ich erwarte nicht, dass Sie jetzt schon einen Sinn darin erkennen. Niemand kann seinen Einsichten vorausgreifen. Wissen Sie, wie lange Sie hier sind?
Es müssen Wochen sein oder Monate.
Keine 3 Wochen. An den ersten 3 Tagen bekamen Sie nichts zu essen. Vom 4. Tag an gab es täglich warme Suppe und Brot, manchmal auch Kaffee. Erinnern Sie sich?
Ja.
Sie sind gefoltert worden. Manchmal wurden sie derart geschlagen, dass sie die Besinnung verloren. Man hat sie in ihre Zelle geschleift. Nach einer Erholungspause hat man sie wieder herausgeführt und erneut zusammengeschlagen. Es gab auch längere Erholungspausen. Erinnern Sie sich?
Ja.
Es gab Augenblicke, da musste man ihnen jedes Wort unter Schmerzgekeuch herauspressen. Dann wieder ließ sie der Mut so sehr im Stich, dass sie schon vor Beginn der Prügelei um Gnade bettelten. In diesem Fall genügte der Anblick einer erhobenen Faust, um sie zum Reden zu bringen. War es so?
Ja.
Es gab Augenblicke, die so grausam waren, dass sie sich zwingen wollten, das Bewusstsein zu verlieren.
Ich weiß nicht.
Sie erinnern sich an Männer in weißen Kitteln, die ihren Puls fühlten, ihre Reflexe prüften, die ihren Körper nach gebrochenen Knochen abtasteten und ihnen Beruhigungsspritzen gaben.
Ich erinnere mich.
Nachdem ihre Widerstandskraft gebrochen war, haben sie alles gestanden.
Ja.
Sie haben gestanden, führende Parteimitglieder ermordet zu haben.
Ja.
Sie haben gestanden, aufrührerische Flugschriften verteilt, öffentliche Mittel unterschlagen, militärische Geheimnisse verraten zu haben.
Ja.
Sie haben bekannt, ein bezahlter Spion zu sein. Sie haben bekannt, einer Untergrundorganisation anzugehören, die sich das Ziel gesetzt hat, den großen Bruder zu stürzen. Glauben an die Irrlehre von der Gedankenfreiheit. Sie glauben, dass der Mensch ein Recht hat auf Erkenntnis und eigenen Willen. Sie haben sexuelle Ausschweifungen zugegeben.
Ich habe alles gestanden.
Ja, Winston, Sie haben gestanden. Aber Sie fühlen sich nicht schuldig.
Ich bin ein Verbrecher, ich habe es gestanden.
Ihre Geständnisse interessieren mich nicht. Mich interessiert, was Sie denken. Diese aufsässigen Gedanken, die Sie krank machen. Die Ihr Leben zerstören.
Ich habe alles gesagt.
Sie sind nicht aufrichtig. Es gab Verhöre, da haben Sie vor Scham und nervöser Erschöpfung geweint. Sie wollten so gerne Ihre Verbrechen bereuen, aber Sie konnten nicht. Sie haben uns angelogen. Sie haben uns was vorgespielt. Sie haben gehofft, wir durchschauen Sie nicht. Glauben Sie wirklich, wir begnügen uns mit Ihren unaufrichtigen Geständnissen?
Was haben Sie vor?
Wir könnten Sie foltern, um Sie zu demütigen. Wir können Sie schlagen, um Ihre Widerstandskraft zu brechen. Aber wir können nicht dieses Gift aus Ihrem Kopf herausprügeln. Da gibt es andere Methoden.
Was haben Sie vor?
Ich will Ihnen helfen.
Sagen Sie mir, was mich erwartet.
Später, Winston. Später.
Die Maschine versetzt Ihnen Stromstöße, Winston. Die Zahlen auf der Skala reichen bis 100. Wollen Sie bitte während unserer ganzen Unterhaltung daran denken, dass es in meiner Macht steht, Ihnen in jedem Augenblick und in jedem von mir gewünschten Grade Schmerz zuzufügen. Wenn Sie mir Lügen auftischen oder irgendwelche Ausflüchte zu machen versuchen, wenn Sie sich dümmer stellen, als Sie sind, werden Sie sofort vor Schmerz aufschreien. Ich gebe mir Mühe mit Ihnen, denn bei Ihnen lohnt es sich. Sie wissen genau, was mit Ihnen los ist, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Sie wissen, dass Sie geistesgestört sind. Sie leiden an einem Gedächtnisdefekt. Sie glauben, sich an Geschehnisse zu erinnern, die nie stattgefunden haben. Zum Glück ist das heilbar. Sie selbst haben sich nie davon zu heilen versucht. Es bedurfte nur einer kleinen Willensanstrengung, aber Sie wollten nicht. Sogar jetzt halten Sie an Ihrer moralischen Krankheit fest in dem Wahn. Sie sei eine Tugend. Widmen wir uns Ihrem Gedächtnisdefekt. Ein kleines Beispiel, Winston. Sagen Sie mir, mit welcher Macht sich unser Land im Kriegszustand befindet? Antworten Sie mir. Antworten Sie mir. Antworten Sie mir. Antworten Sie mir, Winston.
Mit Ostasien.
Und hat unser Land schon immer gegen Ostasien gekämpft?
Die Partei behauptet es.
Und was behaupten Sie? Die Wahrheit, Winston. Ihre Wahrheit. Sagen Sie mir, was Sie denken.
Ich erinnere mich, dass wir in der Vergangenheit nicht gegen Ostasien, sondern gegen Eurasien gekämpft haben.
Sie erinnern sich. Und wo ist diese Vergangenheit greifbar?
In Aufzeichnungen und im Gedächtnis der Menschen.
Überlegen Sie gut, Winston. Wir, die Partei, kontrollieren alle Aufzeichnungen und alle Erinnerungen. Folglich kontrollieren wir auch die Vergangenheit. Können Sie das widerlegen?
Sie können Aufzeichnungen ausradieren, aber nicht das Gedächtnis. Es geschieht unwillkürlich, dass ich mich erinnere. Ich kann nichts dagegen machen. Mein Gedächtnis hat die Partei nicht kontrolliert.
Umgekehrt. Sie haben es nicht kontrolliert. Das ist Ihre Krankheit. Sie haben es an Demut und Selbstdisziplin fehlen lassen. Sie haben es vorgezogen, ein Verrückter, eine Minderheit zu sein. Das hat Sie hierher gebracht. Sie glauben, die Wirklichkeit sei etwas Äußerliches, Greifbares. Aber ich sage Ihnen, die Wirklichkeit existiert im menschlichen Denken, nirgendwo anders. Nicht im Denken des Einzelnen, der irren kann und schnell zugrunde geht, sondern im Denken der Partei, die allmächtig und unsterblich ist. Was immer die Partei für Wahrheit hält, ist Wahrheit. Es ist unmöglich, die Wahrheit anders als durch die Augen der Partei zu sehen. Diese Tatsache müssen Sie wieder lernen. Winston, wie viele Finger halte ich hoch?
Hier.
In einem Gespräch mit Julia Gordon haben Sie die Ansicht vertreten, Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 gleich 4 ist. Erinnern Sie sich?
Ja.
Und jetzt wiederholen Sie. Wie viele Finger halte ich hoch?
4.
Und wenn die Partei sagt, es seien nicht 4, sondern 5 Finger? Wie viele sind es dann? Wie viele Finger?
4.
Das war nur ein schwacher Stromstoß, Winston. Stärke 40. Ich sagte Ihnen, dass die Zahlen auf der Skala bis 100 reichen. Und jetzt nochmal. Wie viele Finger halte ich hoch?
4.
Und wenn die Partei sagt, es seien 5 Finger?
Es sind 4 Finger.
Wie viele Finger?
4. Hören Sie auf, es sind 4.
Wie viele Finger, Winston?
5.
Nein, Winston, es hat keinen Zweck. Sie lügen. Sie glauben noch immer, es seien 4.
Was soll ich denn sagen? 2 und 2 macht 4.
Manchmal. Manchmal aber 5. Manchmal 3. Manchmal alles zusammen. Sie müssen sich mehr Mühe geben. Es ist nicht leicht, vernünftig zu werden.
Also nochmal. Wie viele Finger?
Ich weiß nicht. Ich würde 5 sehen, wenn ich könnte.
Wie viele Finger?
4. Nein. 5. Ich weiß nicht. 4, 5, 6.
Schon besser. Sie werden es schaffen, Wins. Lehnen Sie sich jetzt zurück. Entspannen Sie sich. Es ist nicht schwer, Ihren Willen zu brechen. Noch leichter wäre es gewesen, Sie erschießen zu lassen.
Warum haben Sie es nicht getan?
Wir liquidieren nicht einfach unsere Feinde. Haben Sie noch immer nicht begriffen, warum Sie hier sind? Diese dummen Verbrechen interessieren uns nicht. Die Partei kümmert sich nicht um die offene Tat. Nur der Gedanke ist uns wichtig. Das Gift in Ihrem Kopf.
Ich kann mich nicht ändern. Ich bin ein Feind der Partei. Erschießen Sie mich.
Sie sind krank. Sehr krank. Wir werden Sie heilen. Wir bemächtigen uns Ihrer geheimsten Gedanken. Wir formen Sie um. Wir brennen alles Böse und allen Irrglauben aus Ihnen heraus. Winston, mit welcher Macht befindet sich unser Land im Krieg?
Ich weiß es nicht.
Wir liegen mit Ostasien im Krieg.
Ich erinnere mich.
Wir haben schon immer im Krieg mit Ostasien gelegen. Seit Beginn Ihres Lebens, seit der Gründung der Partei, seit Anfang der Geschichte hat dieser Krieg fortgedauert. Immer derselbe Krieg. Ist Ihnen das klar?
Ja.
Ich halte 4 Finger hoch. Wie viele Finger sehen Sie?
5.
Wie viel ist 2 und 2?
Manchmal 4. Manchmal 5. Manchmal 3, manchmal alles zusammen.
Ich gebe Ihnen jetzt eine Injektion. Sie werden eine wohltuende Wärme in Ihrem Körper spüren. Sie werden Ihre Schmerzen restlos vergessen. Wenn Sie wollen, können Sie ein paar Fragen an mich stellen.
Was hat man mit Julia gemacht?
Julia hat Sie verraten, Winston. Sofort. Rückhaltlos. Ich habe selten jemand so rasch zu uns übertreten sehen. Sie würden sie kaum wiedererkennen, wenn Sie sie sehen könnten. Ihre ganze Widerspenstigkeit, Ihre Tücke, Ihre Narrheit, Ihre niedrige Gesinnung, das alles wurde aus ihr herausgebrannt. Es war eine vollständige Bekehrung, geradezu ein Schulbeispiel.
Wann hat sie gefoltert?
Nächste Frage.
Existiert der große Bruder?
Natürlich existiert er, die Partei existiert. Der große Bruder ist die Verkörperung der Partei.
Existiert er so, wie ich existiere?
Das ist ohne Bedeutung, er existiert.
Wird der große Bruder jemals sterben?
Niemals.
Gibt es eine Widerstandsorganisation?
Das, Winston, wird in Ihrem Denken ewig ein ungelöstes Rätsel bleiben.
Was ist in Zimmer 101?
Sie wissen es, Winston. Jedermann weiß, was in Zimmer 101 ist.
Winston? Winston? Winston, Sie sind doch Winston Smith. Erkennen Sie mich nicht? Parsons, John Parsons, Ihr Nachbar. Wenn das kein Zufall ist? Oder was meinen Sie? Ist doch merkwürdig, dass man mich zu Ihnen steckt. Die wissen doch, dass wir Nachbarn sind. Ob da was dahinter steckt? Was ist denn? Können Sie nicht reden oder darf man hier nicht? Ich sag ja nichts Unrechtes, ich mache keine Spirenzchen, ich bestimmt nicht. Man weiß ja schließlich, warum man hier ist. Wie ist denn so die Lage? Ich meine, wie steht es mit Ihnen? Um ehrlich zu sein, wundern tut's mich nicht, dass Sie geschnappt worden sind. Wenn die nicht so schnell geschaltet hätten, dann hätte ich was gemacht. Ganz ehrlich, alter Junge, eine Anzeige wäre das Mindeste gewesen. Ich hatte sie nämlich schon lange im Visier. Als Blockwart war ich dazu verpflichtet, das verstehen Sie doch. Was ist los? Warum sagen Sie nichts?
6079, Smith Winston. Es ist verboten, das Gesicht zu bedecken.
Ihre Bekehrung ist eine beschlossene Sache. So wahr die Partei allmächtig ist, so wahr ist sie auch in der Lage, Zweifler wie Sie zu bekehren. Das ist logisch und vernünftig, Winston. Sie werden davon profitieren. Es wird Ihnen bald besser gehen. Auch äußerlich.
Erschießen Sie mich, O'Brien.
Sie bekommen neue Unterwäsche und einen sauberen Trainingsanzug. Ein Arzt wird Ihre Geschwüre behandeln. Man wird Ihnen die restlichen Zähne ziehen und ein Gebiss einsetzen. Und täglich 3 Mahlzeiten.
Erschießen Sie mich.
Verstehen Sie uns nicht falsch. Wir sind nicht an Ihrem Wohl interessiert. Ob wir Sie foltern oder verwöhnen, es läuft auf das Gleiche hinaus. Einzig und allein Ihre Bekehrung ist für uns von Bedeutung. In Ihrer Bekehrung manifestiert sich die Allmacht der Partei. Verstehen Sie, was ich sage?
Nein.
Dann will ich es Ihnen erklären. Die Partei übt die Macht lediglich in ihrem eigenen Interesse aus. Uns ist nichts am Wohl der Menschen gelegen. Wir erstreben kein Paradies, in dem die Leute frei und glücklich sind. Frühere Diktaturen haben solche scheinheiligen Behauptungen in die Welt gesetzt, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Wir sind da ehrlicher. Wir wissen, dass nie jemand die Macht in der Absicht ergreift, sie wieder abzutreten. Die Macht ist kein Mittel, sie ist ein Endzweck. Der Zweck der Macht ist die Macht.
Der Einzelne erwartet von den Mächtigen sein Glück.
Reden Sie weiter.
Ich kann nicht.
Der einzelne Mensch ist eine erbärmliche Kreatur. Er ist sterblich, ohnmächtig und muss sich an Illusionen klammern. Aber er besitzt Macht, sobald er aufhört, ein Einzelner zu sein. Wenn er seinem Ich entrinnen und in der Partei aufgehen kann, wenn ihm die vollständige Unterwerfung gelingt, dann ist er allmächtig und unsterblich. Macht ist ein Kollektivgut. Der einzelne Mensch wird aufhören zu existieren. Es wird nur noch das Ganze geben, die allmächtige Partei. Alle denken das Gleiche. Alle wollen das Gleiche. Macht. Macht über die Materie. Macht über den Geist. Nicht Reichtum oder Wohlfahrt oder Glück, sondern nur Macht. Reine Macht. Woran zweifeln Sie noch? Den Geist, wo er noch widerspenstig ist, werden wir restlos bekehren. Unsere Kontrolle über die Materie ist bald eine vollkommene. Geben Sie auf, Winston. Hören Sie auf, Sie selber zu sein.
Ich kann nicht.
Bekämpfen Sie Ihren widerspenstigen Willen.
Ich schaffe es nicht.
Wir haben viel Zeit. Wir lassen Sie nicht im Stich.
Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe?
Sie denken an Ruhe?
Warum erschießen Sie mich nicht?
Das ist eine sehr dumme Frage.
Es ist nicht wahr, was Sie sagen. Die Wahrheit sieht anders aus.
Wessen Wahrheit?
Ich glaube, dass es die Wahrheit gibt. Sie beugen sich nicht der Wahrheit. Sie denken, die Wahrheit beugt sich Ihnen.
Wovon sprechen Sie?
Vom Tod. Dem Tod steht die Partei machtlos gegenüber.
Unsinn.
Und das sind Krankheit und Schmerz. Nicht mal das Klima oder die Schwerkraft kann die Partei kontrollieren.
Sie irren sich, Winston. Wir kontrollieren die Materie, weil wir den Geist kontrollieren. Die Wirklichkeit spielt sich im Kopf ab. Wenn die Partei Ihnen sagt, Sie sind gesund, dann sind Sie gesund. Wenn die Partei Ihnen sagt, Sie sind unsterblich, dann werden Sie ewig leben. Es gibt nichts, was wir nicht machen können. Ich könnte in diesem Augenblick vom Boden abheben, wenn ich wollte. Ich will es nicht. Weil die Partei es nicht will. Sie müssen umdenken. Die Naturgesetze machen wir. Wir entscheiden, ob sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde dreht. Glauben Sie, unsere Mathematiker seien dem nicht gewachsen?
Ich glaube, dass 2 mal 2 4 ist.
Nein, Winston. Diese Lektion haben Sie schon hinter sich. Sie werden nichts von dem retten, was Sie glauben. Nichts von Ihnen wird übrig bleiben. Gar nichts.
Ich weiß, dass ich verloren bin.
Dann versuchen Sie zu verstehen. Die Macht, um die wir kämpfen müssen, ist nicht die Macht über Dinge, sondern die Macht über Menschen. Wie versichert sich ein Mensch seiner Macht über einen anderen? Antworten Sie.
Indem er ihn leiden lässt.
Richtig, Winston. Indem er ihn leiden lässt. Gehorsam ist nicht genug. Macht bedeutet, einen menschlichen Geist in Stücke zu reißen und nach eigenem Gutdünken wieder zusammenzusetzen. Fangen Sie endlich an zu begreifen, was für eine Art von Welt wir errichten?
Unmöglich.
Frühere Kulturen erhoben Anspruch darauf, auf Liebe und Gerechtigkeit gegründet zu sein. Unsere Kultur ist auf Misstrauen, Verrat, Hass gegründet. Wir haben die Bande... dann zwischen Mann und Frau durchschnitten. Niemand wagt es mehr, einer Gattin, einem Kind, einem Freund zu trauen. Aber das ist erst der Anfang. In Zukunft wird es keine Ehegatten und keine Freunde mehr geben. Die Kinder werden ihren Müttern gleich nach der Geburt weggenommen. Die Zeugung wird eine von den Behörden überwachte Formalität sein. Genau wie die Erneuerung einer Lebensmittelkarte. Es wird keine Treue mehr geben, außer der Treue zur Partei. Es wird kein Lachen mehr geben, außer dem Lachen über einen besiegten Feind. Es wird keine Kunst geben, keine Literatur, keine Wissenschaft. Wir brauchen sie nicht. Es wird keinen Unterschied geben zwischen Schönheit und Hässlichkeit. Es wird keine Neugier, keine Lebenslust geben. Aber immer wird es den Rausch der Macht geben. Immer wird es den aufregenden Kitzel des Sieges geben, das Gefühl, auf einem wehrlosen Feind herumzutrampeln. Bespitzelung, Verrat, Verhaftungen, Folterungen, Hinrichtungen werden nie aufhören. Jeden Tag, jeden Augenblick werden Feinde beschimpft, verlacht, bespuckt, zunichte gemacht werden. Diese Welt streben wir an. Eine Welt, in der Sieg auf Sieg, Triumph auf Triumph folgt. Und Sie werden diese Welt begrüßen, Winston. Sie werden sich zu ihr bekennen.
Nein.
Sie werden von Ihren Skrupeln geheilt sein.
Diese Welt wird es nie geben.
Sie meinen, diese Welt darf es nicht geben.
Es ist unmöglich, eine Kultur auf Furcht, Hass und Grausamkeit aufzubauen. Sie würde sich auflösen.
Unsinn. Wir machen die menschliche Natur. Wir kontrollieren das Leben. Die Menschen sind unendlich gefügig. Ich sagte Ihnen doch, begraben Sie Ihre Träume von einem Aufstand der Massen.
Irgendwann wird die Partei nur noch Feinde haben.
Winston.
Früher oder später wird sich diese Feindschaft entladen. Nicht die Partei wird den Menschen vernichten. Es wird umgekehrt sein.
Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür?
Ich glaube einfach daran.
Sie halten uns für unmoralisch. Unsinn, Winston. Wir kehren die Werte um. Wir machen Weiß zu Schwarz und Schwarz zu Weiß. Wir sind sehr moralisch. Aber wir haben unsere eigene Moral.
Die Wahrheit ist nicht umkehrbar.
Glauben Sie an Gott, Winston?
Nein.
Was ist dann diese Wahrheit, an der wir zerbrechen werden?
Der Mensch. Der menschliche Geist. Er ist nicht umkehrbar.
Sie meinen, der Mensch lässt sich nicht auf den Kopf stellen?
Er wird sich immer wieder aufrichten.
Und Sie halten sich für einen Menschen?
Ja.
Dann sind Sie der letzte Mensch. Ihre Gattung ist ausgestorben. Wir sind die Erben. Sie stehen allein da. Sie befinden sich außerhalb der Geschichte. Sie sind nicht existent. Und Sie halten sich dennoch für überlegen?
Ja.
Sie sind der letzte Mensch. Sie sind der Hüter des menschlichen Geistes. Betrachten Sie sich. Eine schmierige Schicht bedeckt Ihren ganzen Körper. Ihre Beine sind mit Geschwüren übersät. Sie stinken wie ein Bock.
Sie können Ihren Bizeps mit Daumen und Zeigefinger umspannen. 25 Kilo haben Sie eingebüßt, seitdem Sie in unseren Händen sind. Ihre Haare gehen büschelweise aus. Auch die Zähne fallen Ihnen aus. Sie verfaulen bei lebendigem Leibe. Sie lösen sich in Ihre Bestandteile auf. Was sind Sie, Winston? Ein Haufen Unrat. Der letzte Mensch.
Sie haben mich in diesen Zustand versetzt.
Nein, Winston. Sie selbst. Sie mussten wissen, was Sie erwartet. Nichts ist geschehen, was Sie nicht voraussehen konnten. Ihr Körper ist eine Ruine, Ihr Geist ebenso. Sie haben um Gnade gewinselt, Sie haben jeden und alles verraten. Fällt Ihnen nur eine einzige Demütigung ein, die Sie nicht durchgemacht haben? Antworten Sie, Winston.
Julia habe ich nicht verraten.
Ja. Ich muss Ihnen recht geben. Julia lieben Sie immer noch. Sie sind ein schwieriger Fall, Winston.
Smith Winston, 6079. Stehen Sie auf. Nehmen Sie Haltung an. Rühren Sie sich nicht von der Stelle.
Sie enttäuschen mich, Winston. Verstandesmäßig mögen Sie weitergekommen sein. Nur gefühlsmäßig haben Sie keinen Fortschritt gemacht. Meinen Sie nicht, dass Ihre Liebe an die falsche Adresse gerichtet ist? Ich erlasse Ihnen die Antwort. Die nächste Frage müssen Sie mir beantworten. Was sind Ihre wahren Gefühle gegenüber dem großen Bruder? Keine Lügen. Sie wissen, dass ich eine Lüge immer herausfinden kann. Antworten Sie, Winston. Was sind Ihre wahren Gefühle gegenüber dem großen Bruder?
Ich hasse ihn.
Schön. Dann ist für Sie die Zeit gekommen, den letzten Schritt zu tun. Sie müssen den großen Bruder lieben. Es genügt nicht, ihm zu gehorchen. Sie müssen ihn lieben. Zimmer 101.
Warum fesseln Sie mich? Was haben Sie vor? Ich muss 8 oder 9 gewesen sein. Das größte Problem war damals der Hunger. Ich sehe noch die Menschenschlangen vor den Bäckerläden. Mit anderen Jungen habe ich die Mülltonnen der Reichen nach Kohlstrümpfen und Kartoffelschalen durchwühlt. Manchmal fanden wir auch vertrocknetes Brot. Um solche Schätze haben wir uns dann geprügelt. Aber das Schlimmste waren die Ratten. Überall gab es Ratten, sogar in den Wohnungen.
Erkennen Sie Ihre Stimme, Winston?
Was haben Sie vor?
Damals in Ihrem Schlupfwinkel haben Sie Julia aus Ihrer Kindheit erzählt. Eine rührende Geschichte, Winston. Eine erfundene Geschichte. Sie haben nie gehungert. Seitdem der große Bruder an der Macht ist, hat in Ozeanien niemand mehr gehungert.
Bitte sagen Sie mir, was haben Sie vor?
Damals, als wir Sie abhörten, war schon vorauszusehen, dass Sie in Zimmer 101 landen werden. Jetzt ist es soweit. Schmerz als solcher genügt nicht immer. Es gibt Situationen, wo ein Mensch dem Schmerz standhält, sogar bis zum Tode. Aber für jeden Menschen gibt es etwas Unerträgliches. Sie haben es gewusst.
Das habe ich nicht gewusst.
Jeder Häftling hat im Gefühl, dass ihn in Zimmer 101 das Schlimmste auf der Welt erwartet. Es kann einen Tod bringen, das kann auch eine harmlose Sache sein. Das Schlimmste auf der Welt ist individuell verschieden. Für Sie sind es zufällig Ratten.
Das können Sie nicht tun. Sie wissen, dass das nicht notwendig ist.
Schon der Gedanke an diese Nage erzeugt ein Würgen in Ihrem Hals. Sie glauben, sich zu erinnern, dass Ihnen als Kind die Ratten ins Bett gesprungen und übers Gesicht gelaufen sind.
Hören Sie auf.
Sie haben sich sagen lassen, dass in den Arbeitervierteln die Frauen ihre Säuglinge nicht allein lassen aus Angst. Die Ratten würden über die Kinder herfallen und sie bis auf die Knochen abnagen. Es ist Ihnen bekannt, dass Ratten auch Kranke und Sterbende angreifen. Diese intelligenten Tierchen wissen genau, wann ein Mensch hilflos ist.
Sie werden sehen, es geht auch ohne das. Ich bin nicht mehr so. Ich habe Fortschritte gemacht.
Der Käfig ist so konstruiert, dass Ihr Kopf genau hineinpasst. Nur durch das Drahtgitter sind die Ratten von Ihrem Gesicht getrennt. Das Türchen in dem Gitter ist noch geschlossen. Aber diese halb verhungerten Scheusale warten nur darauf, Ihnen ins Gesicht zu springen. Manchmal greifen sie als erstes die Augen an. Manchmal wühlen sie sich durch die Wangen und zerfressen die Zunge. Sobald ich den Käfig öffne, werden die Tiere wie Geschosse herausschießen. Ich befestige den Käfig vor ihrem Gesicht.
Nehmen Sie Julia, nicht mich. Zerreißen Sie ihr das Gesicht. Nehmen Sie Julia. Nicht mich. Julia soll leiden. Nicht ich.
Es ist gut, Winston. Du hast es geschafft. Der große Bruder liebt dich. Er liebt dich.
Achtung, Achtung, wir bitten um eure Aufmerksamkeit, Parteigenossen. Das Ministerium für Überfluss gibt bekannt, dass die 10. Quote für Schnürsenkel innerhalb des 3-Jahres-Planes um 98% übertroffen wurde. Parteigenossen, heute ist ein Tag der Freude und des Jubels. Unsere Streitkräfte an der Afrika-Front haben einen glänzenden Sieg errungen. Der Feind flieht auf der ganzen Linie. Seine Truppen befinden sich in völliger Auflösung. Mehr als eine 500.000 feindlicher Soldaten wurde vernichtet oder gefangen genommen. Zahlreiche Treibstofflager und unvorstellbare Mengen von Kriegsgerät sind in unsere Hände gefallen. Ganz Afrika befindet sich unter der Kontrolle unserer ruhmreichen Streitmacht. Das Kriegsende ist in absehbare Nähe gerückt. Parteigenossen, wir danken dem großen Bruder und seinen heldenhaften Soldaten für diesen größten Sieg in der menschlichen Geschichte. Sieg, Sieg, Sieg.
Ein Hörspiel von Christoph Gahl nach dem Roman von George Orwell. Teil 2. Der letzte Mensch. Mit Ernst Jacobi, Angela Winkler, Helmut Kreutner, Dieter Borsche, Edgar Ott, Klaus Herm, Eva Maria Miener, Hermann Ebeling. Musik Friedrich Scholz mit dem Rias Tanzorchester und dem Symphonischen Orchester Berlin. Tonmeister Wolfgang Gottschalk.
Regieassistenz Rainer Klute, Schnitt Barbara Jänicke, Ton Hans-Jörg Saladin, Regie Manfred Marchfelder.
Ich gehe viel spazieren. Und du?
Ich gehe nur selten spazieren.
Ich nehme an, du bist vor mir entlassen worden.
Ich weiß nicht. Man verliert das Zeitgefühl.
Es muss im Spätherbst gewesen sein.
Es spielt keine Rolle. Ich war kein so schwerer Fall. Ich habe dich schon beim ersten Verhör verraten.
Und die Narben?
Unwichtig.
Es gibt Qualen, die man nicht aushalten kann.
Es geht nur noch um einen selbst. Und hinterher fühlt man sich ausgebrannt und leer.
Tja.
Man kann nicht mehr lieben, man kann nicht mehr hassen. Man hat endlich Frieden gefunden.
Tja.
Wirst du wieder arbeiten?
Es ist nicht erwünscht.
Es wird geduldet.
Wir haben Zeit.
Zeit ist unwichtig.
Wir sind unwichtig. Seit jenem ersten Tag im Ministerium der Liebe. Alles ist gut geworden. Ich liebe den großen Bruder.
Sie hörten eine Produktion des RIAS Berlin und des Südwestfunks Baden-Baden aus dem Jahre 1977.